Ja, schön, dass ich mal wieder bei euch sein darf. 2 Jahre muss es her sein, haben wir festgestellt, weil ihr seid schon über ein Jahr in diesem Raum und ich war hier noch nie hier. Das heißt, da muss es schon 2 Jahre her sein. Ich sag mal so, wahrscheinlich habt ihr mich nicht groß vermisst, aber mein Leben hat sich ja ziemlich verändert. Habe ich beim letzten Mal, glaube ich, angedeutet. Bin jetzt ein Wahlhesse, also nicht mehr in Nordrhein-Westfalen unterwegs, sondern wohne in der Nähe von Darmstadt und bin dort so im Gemeindebereich Saarland, Rheinland-Pfalz und Hessen unterwegs. Lerne da noch die Gemeinden kennen. Habe jetzt so von den knapp 70, die wir haben, so 55, 60 kennengelernt. Bin jede Woche in einer anderen Gemeinde. Und dann fühlt es sich umso besser an, so ein Stück weit nach Hause zu kommen hier zu euch, so ein paar bekannte Gesichter zu sehen und einfach so vertraute Geschichten zu erinnern. Mit einigen von euch verbindet mich ja was. Wir waren ja mit Astrid und Fabian auch in Afrika zusammen. Wer mag, kann gerne auch mit mir auf die Philippinen fahren. Wir haben eine neue Missionsreise, ein neues Projekt vor. Diesmal nicht Afrika, sondern Asien. Und wer da noch Interesse hat, kann gerne mich nachher noch ansprechen. Im Februar, März nächsten Jahres, so 2, 3 Wochen, fahren wir rüber und erleben ganz spannende Abenteuer mit Gott. Da freue ich mich sehr drauf. Gut, ich würde gerne mit uns über Jesus nachdenken. Ja, eigentlich selbstverständlich für so einen Gottesdienst, aber manchmal eben auch nicht, weil wir mit so vielen anderen Dingen zu tun haben, so als Christen. Manchmal sind wir beschäftigt mit irgendwelchen Strukturfragen und irgendwelchen Lebensstilfragen und irgendwelchen anderen Dingen. Aber ganz zentral ist ja der Glaube an Jesus. Deshalb heißen wir auch Christen, in Anlehnung an unseren Gott und Herrn Jesus Christus. Und ich möchte gerne uns heute Morgen daran erinnern, dass Jesus was ganz Besonderes ist. Dass wir wirklich über ihn staunen können. Manchmal natürlich auch so unsere Schwierigkeiten haben, weil Jesus irgendwie anders ist. Ja, irgendwie manchmal auch sperrig. Er passt nicht so in die Tasche. Wir können ihn nicht so festmachen. Er ist irgendwie immer ein bisschen größer, als wir denken können. Und doch bleibt er einfach einzigartig. Und es lohnt sich, an ihn zu glauben. Ich habe ein Zitat mitgebracht in der nächsten Folie von Napoleon. Napoleon, der kleine Korse, der wäre 250 Jahre alt geworden. Wir haben so das Jubiläumsjahr. Und der soll gesagt haben: Alexander der Große, Cäsar und ich. Schon mal cool, wenn man ein Zitat so anfangen kann, ja? Alexander der Große, Cäsar und ich, wir haben große Reiche gegründet durch Gewalt. Und nach unserem Tod haben wir keinen Freund. Christus hat sein Reich auf Liebe gegründet. Und noch heutzutage würden Millionen Menschen freiwillig für ihn in den Tod gehen. Ich finde, es bringt es auf den Punkt so ein Stück weit, ja? Dieser Jesus, von dem wir reden, der ist so ganz anders als die Großen der Weltgeschichte. Der hat diese Pyramide auf den Kopf gestellt. Er ist nicht in diese Welt gekommen, um sich wie die meisten anderen Großen und Herrscher und Herrlichen in dieser Welt irgendwie dienen zu lassen und große Macht auszuüben, sondern er ist gekommen, um zu dienen. Und weil er das getan hat, bewegt er und mobilisiert die Massen auch bis heute wie kein anderer. Dieser Jesus ist was ganz Einzigartiges. Und das vergessen wir manchmal so im Alltag. Zumindest mir geht das manchmal so. Manchmal haben wir vielleicht so Jesus-Bilder im Kopf, die so nicht wirklich stimmig sind. Manchmal ist Jesus so der Langweiler, der Öko, der mit den Biolatschen und den langen Haaren, der Spaßverderber, der Besserwisser, der fromme Asket, der lebensverneinende Fanatiker vielleicht für einige. Aber das ist er nicht. Das ist er nicht. Und ich möchte gerne heute mit uns wieder neu über diesen Jesus nachdenken und vielleicht auch, dass wir uns darauf einlassen, unser Jesusbild so ein Stück weit korrigieren zu lassen. Vielleicht ein Zitat, das nächste aus der Bibel. Jesus beginnt seinen Dienst. Und wir merken, dass dieser Jesus, nachdem er wirklich anfängt, öffentlich aufzutreten, der kann nicht verborgen bleiben. Da passiert nämlich ganz schön was. Als es aber Abend geworden war und die Sonne unterging, brachten sie, also die Leute aus dem Dorf dort, alle Leidenden und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war an der Tür versammelt und er heilte viele an mancherlei Krankheiten Leidende und er trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Interessant, dieser Jesus, der ist so in den ersten Tagen, in den ersten Wochen seines öffentlichen Dienstes. Und das, was er tut, das fasziniert die Leute. Die ganze Stadt kommt jetzt als der Sabbat vorbeigeht, an die Tür vom Haus des Petrus. Und sie wollen zu Jesus. Sie wollen bei ihm sein, sie wollen ihn berühren, sie wollen, dass er sie berührt, denn er tut Dinge, die kein anderer tun kann. Diese Berührung von Jesus, die heilt Kranke. Diese Worte, die Jesus spricht, die sprechen Leben ins Leben von Menschen, die sich schon tot gefühlt haben. Dieser Jesus, der übt eine Faszination aus, dass die Leute gar nicht anders können, als wie Magneten zu ihm gezogen zu werden. Und das ist nicht nur so ein bisschen, nicht nur so für so eine exklusive Randgruppe irgendwo, sondern für die breite Masse. Dieser Jesus ist nicht nur etwas für irgendwelche Leute, die so ein bisschen verklärt komisch im Kopf sind, sondern dieser Jesus ist für jeden etwas. Er hat Antworten, er hat Möglichkeiten, er hat Wege, die genial sind, und er macht die Leute frei. Er schenkt eine Lebensqualität, die sie nicht kannten, und deshalb wollen sie zu ihm. Und dieser Hype um Jesus, er wird zu so einem Celebrity der damaligen Zeit, und wir machen uns da manchmal kein Bild davon, wie er die Leute mobilisiert hat. Schauen wir uns das nächste Zitat an. Ein bisschen später im Markus-Evangelium, da lesen wir, als Jesus und seine Jünger hinübergefahren waren über den See Genezareth, kamen sie in das Land Genezareth und legten an. Und als sie aus dem Boot stiegen, erkannten sie ihn sogleich und liefen in jener ganzen Gegend umher und fingen an, die Kranken auf den Betten hierhin und dorthin zu tragen, von wo sie hörten, dass er sei. Und wo auch immer er in Dörfer oder Städte oder in Gehöfte hineinging, legten sie die Kranken auf den Marktplätzen hin und baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden geheilt. Da ist nicht nur das Dorf auf dem Bein, da ist die ganze Landstrich. Die kommen von überall her, die schieben ihre Rollstühle durch die Straßen, die suchen einen Ort, wo Jesus irgendwie vorbeikommt. Das ist unglaublich. Dieser Jesus ist faszinierend, er ist charismatisch, er ist begeisternd, er ist humorvoll, er ist witzig, er hat es im Griff, er ist souverän, er ist wie kein anderer. Obwohl er keinen Titel hat, obwohl er keinen tollen Job hat, obwohl er nicht viel Geld hat, obwohl er all diese Statussymbole der damaligen Zeit, all diese Hierarchiedinger nicht mitspielt, er so sein eigenes Dingen macht, das Reich seines Vaters, sein Reich baut. Und das spüren die Leute. Und das wollen sie miterleben. Und sie wollen, dass er sie anrührt. Und sie wollen ihn berühren, wenn sie merken, dass Kraft von ihm ausgeht. Und das macht den Unterschied. Sind wir noch so begeistert von Jesus, dass wir, so wie die Leute damals, durch die Straßen laufen und versuchen, Jesus irgendwie zu spüren, zu berühren, zu ergreifen? Und ich möchte niemandem zu nahe treten, aber manchmal, und ich auch, machen wir es uns als Christen schon ganz schön bequem. Wir haben Jesus ja so ein bisschen verstanden. Und einmal die Woche holen wir ihn dann am Sabbat vormittags raus, gucken, ob er noch da ist, und stecken ihn wieder weg, und die ganze Woche machen wir unser eigenes Ding. Und das ist manchmal traurige Realität auch in meinem Leben. Aber Jesus, der passt nicht irgendwo in die Tasche, der passt auch nicht in unseren Kopf. Dieser Jesus ist so viel größer, als wir denken können. Und wenn wir meinen, ihn schon gecheckt und begriffen zu haben und mal eben erklären könnten, dann haben wir ihn nicht verstanden. Und es wieder zuzulassen und wieder neu über ihn zu staunen, dass er so viel größer, so viel herrlicher, so viel faszinierender ist, das ist, denke ich, auch unsere Aufgabe. Wir haben es gesungen, we are made to worship you. Wir sind hier, um ihn besser kennenzulernen, um ihn anzubeten, zu verherrlichen. Denn er ist würdig, er hat es verdient. Dieser Jesus, er hat in dieser kurzen Zeit, die er sich genommen hat, um wirklich öffentlich aufzutreten, nach diesen 30 Jahren Vorbereitungszeit als Mensch unter Menschen, da tut er Dinge, die kein anderer vor ihm getan hat. Er überwindet Grenzen. Er redet mit Frauen und Ausländern. Er berührt Aussätzige. Hat er keine Hemmungen. Er sitzt mit den Zöllnern und Prostituierten und isst mit denen. Mahlgemeinschaft, heilig in der damaligen Antike. Jesus, der redet. Sie schicken einmal oder mehrfach Leute, die ihn greifen sollen und umbringen und fangen sollen, und die kommen zurück und sagen, nee, wir konnten das nicht. Der hat geredet, so hat noch nie ein Mensch vorher geredet. Sie sind so erstaunt und so perplex, was er ihnen sagen kann. Da ist diese Frau am Brunnen, die gerne ihre Lebenssünden verstecken möchte, aber er sagt, ja, du hast keinen Mann. 6 hast du gehabt oder 5 hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, der ist nicht deiner. Jesus sieht die Herzen der Menschen. Er berührt sie, auch an ihren wunden Punkten, aber macht sie heil. Er schenkt neues Leben. Und er heilt die Kranken. Er stillt den Sturm. Er macht Tausende satt. Ja, er weckt Tote auf. Dieser Jesus ist so viel größer, als wir denken können. Dieser Jesus ist größer als all unsere Alltagsprobleme. Sven hat es super gesagt, ja. Jesus ist größer. Größer als meine Eheprobleme. Größer als meine Abhängigkeiten. Größer als meine Ängste. Größer als meine Depressionen. Größer als all die Dinge, die mein Leben schwer machen können. Jesus ist größer. Lasst uns wieder neu vor ihm staunen oder ihn anbeten für das, was er ist. Ich wünsche mir das für mein Leben. Aber ich kenne auch die Fragen, die jetzt in der nächsten Folie hier kommen. Denn obwohl die Leute das damals sehen, und das ist eine Szene direkt nach der Speisung der 5000, sie haben gerade eben erst gesehen, wow, der hat was drauf. Und jetzt kommen sie und sprechen zu ihm, was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Immer diese Nachfrage. Gestern hast du uns Brot serviert, was kriegen wir heute? Und das ist interessant, dass auf der einen Seite kann man irgendwie Jesus abtun als irgendeinen frommen Spinner, von dem ich nichts wissen will. Auf der anderen Seite kann ich so ein Stück weit überkompensieren, indem ich ihn nutze, so als das Mittel, damit mein Leben noch perfekter wird. Ich quetsche ihn aus, diese Wundermaschine. Ich drücke immer schön auf den Knopf, dann kommt immer was Neues. Und das ist auch nicht verstanden, wer Jesus ist. Interessant ist, dass Jesus, obwohl er so viele heilt, wir haben es gerade gesehen, ihn kann man nicht dingfest machen. Er sagt, die Jünger sagen, hey, Volker, hier geht was ab, lass uns hier was Cooles machen. So. Er sagt, nee, ich muss noch in die anderen Städte und Dörfer gehen. Und die Leute wissen immer nicht genau, wo er ist. Herodes will ihn sehen, Herodes will mit ihm sprechen. Sogar die Herrscher der damaligen Zeit, sie kriegen mit, da ist dieser Jesus. Aber Herodes schafft es bis ganz zum Ende nicht, mit ihm mal ins Gespräch zu kommen. Und dann redet Jesus nicht mit ihm. Denn Jesus ist nicht verfügbar. Jesus bleibt souverän. Jesus entzieht sich unseren menschlichen Wünschen, ihn zu instrumentalisieren, ihn zu besitzen, ihn irgendwie habhaft zu machen, damit er alle unsere Wünsche und Bedürfnisse erfüllt. Aber das ist ja menschlich. Ja? Nächste Folie. Wir sehen uns nach diesem Meer. Es reicht ja immer nicht so wirklich. Vielleicht kurze persönliche Erfahrung. Wir waren vor ein paar Wochen im Sommer in so einem Nationalpark in Nordamerika mit meiner Frau im Urlaub und ich wollte so gerne wilde Tiere sehen. Ja? Also hier bei uns in den Wäldern ist ja nicht so viel los, aber ich dachte, boah, da mal so irgendwie ein Adler, ein Bären, irgendwas Tolles so. Und wir sind in so einen Naturpark da gefahren und stundenlang da über diese Pisten gefahren und da war nichts, da waren Bäume so. Ja. Und es war schöne Natur, es war wirklich auch nicht schlecht oder so, aber ich hatte dann so in meinem Herzen diesen vermessenen Wunsch, lieber Gott, du hast doch hier das Ganze gemacht. So, ja. Ist doch für dich gar kein Problem, mal so einen Schwarzbären hier über die Straße zu schicken, damit ich den mal sehen kann. Das ist doch kein Problem so für dich. Hab das so ein bisschen kindisch in meinem Herzen gebetet. Wir fahren noch ein Stück da ausgestiegen zum Wasserfall, da spaziert und so, bisschen rumgelaufen und ich habe schon gar nicht mehr dran gedacht. 2 Stunden später irgendwie fahren wir diese Straße da weiter und tatsächlich in der Ferne sehe ich die Silhouette, wie sie aus dem Wald da kommt, so ein Bär, so ein Tapste da so rüber, so ein Schwarzbär. Oh, ganz langsam rangefahren, wie man ihn sehen kann. Tatsächlich, wir kamen näher und er hat uns auch bemerkt, lief da so über die Straße, stand auf der anderen Straßenseite, stellte die Öhrchen hoch, guckte uns so an und wir guckten ihn an und dann war er verschwunden. Das hat so vielleicht 15 Sekunden gedauert irgendwie, das war jetzt nicht so eine ausgiebige Erfahrung. Und tatsächlich, so in meinem Herzen, lieber Gott, das war echt schön, aber hast du nicht nochmal einen Schwarzbären, der ein bisschen länger stehen bleibt für mich? Ja. Und ich habe das auch laut ausgesprochen und meine Frau, die das mitbekommen hat, sagt so, du bist echt undankbar. Du bist so undankbar. Guck mal, Gott, der hört dein Gebet und du willst immer mehr. Mehr, mehr, mehr. Und das ist jetzt so vielleicht ein bisschen spaßhaft, die Situation, aber es gibt diese tieferen Fragen in unserem Leben, wo wir genau diese Gebete sprechen. Und wir dann ganz oft genau an diesen Punkt kommen, dass es wieder nicht reicht. Wir noch ein bisschen mehr vom lieben Gott haben möchten. Wir nicht ganz zufrieden sind mit dem, was wir bekommen. Und immer weiter ringen und noch ein Wunder mehr haben möchten. Das ist so die Spannung, in der wir leben, zu wissen, dass da dieser allmächtige Gott ist, der wirklich alles kann. Dass auf der anderen Seite wir manchmal uns an seiner Gnade Genüge haben lassen müssen und er nicht einfach immer nur der Weihnachtsmann sein möchte für uns, sondern unser Freund und Heiland, der uns erzieht zu einem reiferen, zu einem besseren, zu einem gnädigeren Leben. Und der auch manchmal Nein sagt und manchmal schweigt und manchmal uns warten lässt und manchmal uns Situationen zumutet, die auf den ersten Blick keinen Sinn machen. Aber ich möchte hier die These vertreten, dass Wunder allein keinen starken Glauben machen. Wunder allein schaffen so ein bisschen Begeisterung. Wunder allein können vielleicht mal ein bisschen was in Bewegung bringen. Aber Wunder allein helfen nicht, dass du wirklich mit Gott eng verbunden bist. Und der Beweis, den möchte ich euch im nächsten Bibeltext zeigen. Und zwar geht es da um Elia. Elia ist ja so der Prophet im Alten Testament. Er ruft Feuer vom Himmel. Wir kennen die Geschichte. Es spitzt sich zu wie fast nirgendwo anders in der Bibel, dort auf dem Berg Karmel. Er steht da 850 Priestern gegenüber von Aschera und Baal. Und er ist ganz alleine, der einzige übrig gebliebene. Und es gibt diesen Götter-Showdown. Wer ist der wahre Gott? Und sie stellen da Altäre auf. Und die einen, die machen da richtig was los. Okkulte Phänomene, die ritzen sich, die bluten, die schreien, die machen die schlimmsten Dinge, was auch immer da alles passiert. Keine Kindergeschichte. Ja. Aber es passiert nichts. Und dann, als der Tag schon fast vorbei ist, da steht Elia da. Der spricht ein einfaches, schlichtes Gebet. Und es kommt Feuer vom Himmel, der verzehrt den Altar, die Steine, das Wasser, was drumherum war, das Opfer auf dem Altar. Und alle werfen sich nieder und sagen, er ist Gott. Der Herr ist Gott. Und das Volk bekehrt sich, die Feinde werden vernichtet. Elia ist der große Held, er wird gleich zum König durchgestellt. Er könnte jetzt die große Reformation einleiten, das ganze Land verändern. Und anderthalb Tage später sitzt er in der Wüste. Eine kleine Verunsicherung von der Isabel. Und er lässt seinen Diener noch zurück und er geht in die Wüste und er sagt Folgendes, er wünschte sich sterben zu können. Und er sagte, es ist genug. Nun Herr, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Ich frage mich, vor anderthalb Tagen hat er Feuer vom Himmel kommen sehen. Was will der denn noch sehen vom lieben Gott, dass man an ihn glauben kann? Und dennoch reicht das Wunder nicht, dass er so stabil ist, dass das aushält. Der ist fertig mit den Nerven. Und das ist auch so meine Befürchtung, dass wenn wir uns mal wieder nach dem nächsten Wunder sehen in unserem Leben, dass wir uns manchmal vielleicht auch kritisch hinterfragen, ist es das? Ist es wirklich das Wunder? Oder ist es nicht der große Gott, der mir die Kraft schenkt, mit der Situation fertig zu werden? Und Gott kann beides. Gott kann alles. Aber mich auf diese Beziehung einzulassen und vielleicht in der nächsten Folie sehen wir es, diese Frustration, die er uns manchmal zumutet, auszuhalten, das ist so, ja, schon auf dem Weg im Glauben oder zum Glauben wirklich ein ganz wichtiger Reifeschritt. Ich möchte euch von einem Mann erzählen, der wahrscheinlich diese Frustration, dass er diesen allmächtigen Gott kannte und erlebt hat und selber in der Hölle gelandet ist, der das erlebt hat wie kaum ein zweiter, möchte ich euch erzählen. Der Mann heißt Dimitri. Vielleicht habe ich die Geschichte auch schon mal erzählt. Dimitri lebt zu Zeiten der Sowjets, also des Kommunismus in Russland. Dieser Dimitri bekommt eine Bibel in seine Hände und er findet Jesus, er findet Gott, er bekehrt sich. Und das verändert sein Leben. Er erzählt seiner Familie davon und auch die Familie findet zum Glauben. Und es ist ein kleines Dorf da irgendwo in der Pampa in Russland, aber irgendwie kriegen auch die Nachbarn davon mit und er fängt an, so Hausgottesdienste zu feiern. Und immer mehr Leute aus dem Dorf schließen sich dieser neuen christlichen Bewegung an. Natürlich bleibt das nicht verborgen. Die Sowjets machen Druck, KGB kommt vorbei, die machen ihm richtig Dampf und bedrohen ihn. Repressalien, volles Programm. Aber immer wieder passieren Zeichen und Wunder, dass diese Gruppe wächst und dass bis 150 Leute sich da treffen, regelmäßig bei ihm im Haus und da im Dorf. Da wird es den Obrigkeiten zu bunt. Die ganzen Storys bis dahin kann ich jetzt nicht erzählen. Aber sie sperren ihn weg, ihn, diesen Leiter dieser Gruppe, und sagen, sprich nicht mehr davon, hör auf damit. Und er kommt in einen Hochsicherheitsknast irgendwo im Sibirien, tausende Kilometer entfernt von seiner Familie. Und er hockt da nun im Knast. Und das ist nicht so ein schöner Knast mit Einzelzelle und so, sondern da sind Gitterstäbe, es ist kalt, es ist zugig und es sind hartgesottene Kriminelle. Er der einzige Christ unter Schwerverbrechern und Mördern. Die anderen Leute haben es verdient, dass sie da sind. Und er ist da in diesem Knast. Und er hat Gott erlebt, aber jetzt ist er da in diesem Elend. Und das ist nicht schön. Aber er hat diese eine Gewohnheit, jeden Morgen, wenn er aufsteht, dann richtet er sein Gesicht gegen Sonnenaufgang, er hebt seine Hände und er singt dieses Lied zu Jesus, sein Jesuslied. Das ist ein Ausdruck der Treue zu seinem Gott. Aber die anderen Häftlinge, sie wollen das nicht hören, sie fühlen sich gestört, sie brüllen ihn an, sie bedrohen ihn, sie beschmeißen ihn mit Dreck und Unrat, sie hauen mit ihren Tassen gegen die Gitterstäbe, um ihn zum Schweigen zu bringen. Aber egal, was sie versuchen, Dimitri schweigt nicht. Jeden Morgen singt er sein Lied. Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre. Und die Wärter sagen ihm, hey Dimitri, es ist so leicht, du musst dieses blöde Spiel hier nicht spielen. Sie haben ja was vorbereitet, sagen, hier, unterschreib das, schwör ab, rede nie wieder von deinem Jesus und dann kannst du nach Hause gehen. Aber Dimitri unterschreibt nicht. Er hält diese Spannung aus, diese Frustration und er ist in der Hölle, obwohl er weiß, dass Gott allmächtig ist. Und er wird sich sicherlich diese Fragen gestellt haben, warum Gott? Warum? Verliere ich die besten Jahre meines Lebens, sehe meine Kinder nicht aufwachsen, muss das hier erleiden? Und es geht Jahr für Jahr, 17 Jahre lang. 17 Jahre lang. Und er ist dort in diesem Knast und es ist nicht schön, ich habe es euch gesagt. Und er kommt an den Punkt, wo sie ihn brechen. Er wird geschlagen, häufig und die schlimmsten Repressalien. Und an einem Punkt, da bedrohen sie ihn und lügen ihn an und sagen, pass auf, gestern haben wir deine Familie ausgelöscht, deine Frau, deine Kinder, alle, da ist keiner mehr, der auf dich wartet. Verreck und stirb, unterschreib das Ding, was auch immer du machst, aber es ist vorbei. Und tatsächlich, er bricht innerlich zusammen und nimmt sich vor, am nächsten Morgen zu unterschreiben. Aber als die Wächter kommen und sie denken, jetzt haben sie ihn, dann sagt er, nein, ich unterschreibe nicht. Denn er hat in dieser Nacht, wo er so am Boden war, auf einmal im Traum, in einer Vision, die Stimmen seiner Familie, seines Bruders, seiner Kinder gehört, wie sie für ihn beten. Und sie haben für ihn gebetet, in genau diesem Moment, weil sie gespürt haben, dass er Gebet braucht. Und er hört ihre Stimmen über tausende Kilometer Entfernung und er weiß, dass sie ihn angelogen haben und dass seine Familie lebt. Und er schreibt nicht. Es geht nicht mehr lange und sie haben genug. Sie fühlen sich von ihm provoziert und sie wollen ihn umbringen. Und ich lese euch hier aus der Biografie hier vor. Ich wurde geschlagen und bestraft. Und dann hieß es, dass sie mich jetzt hinrichten würden. Sie schleiften Dimitri aus seiner Zelle hinaus und den Mittelgang des Gebäudes entlang. Aber da geschah das Unglaubliche. Bevor sie die Tür zum Hof erreichten, wo sie Dimitri erschießen wollten, standen 1500 hartgesottene Kriminelle neben ihren Pritschen stramm, ihre Gesichter nach Osten gerichtet und begannen zu singen. Dimitri erzählte mir, dass es sich anhörte wie der größte Chor der Menschheitsgeschichte. 1500 Kriminelle erhoben die Arme und sangen das Jesuslied, das Dimitri ihnen all die Jahre jeden Morgen vorgesungen hatte. Dimitris Wärter ließen ihn augenblicklich los, wichen zur Seite, die Gesichter voller Angst. Einer fragte mit zitternder Stimme, wer bist du? Dimitri richtete sich so hoch und stolz auf, wie er konnte und erwiderte, ich bin ein Kind des lebendigen Gottes, der Jesus heißt. Die Wärter führten ihn in seine Zelle zurück. Nicht lange danach wurde er freigelassen und konnte zu seiner Familie zurückkehren. Und jetzt, etliche Jahre danach, saß ich hier und hörte zu, wie Dimitri mir die Geschichte seiner schier unbeschreiblichen Leiden und der unerschütterlichen Treue Gottes erzählte. 17 Jahre lang in der Hölle, 17 Jahre lang Frustration. Und dann dieser eine göttliche Moment, der alles verändert. Gott hatte scheinbar einen Plan. Anders, als wir uns das gewünscht hätten. Aber er bringt Licht an den dunkelsten Ort, in einem Hochsicherheitsknast, irgendwo in Sibirien, wo das Evangelium nie einen Weg hingefunden hätte. Sodass 1500 Kriminelle zur Ehre Jesu singen. Was für eine Geschichte. Was ist das für ein Gott, an den wir glauben? Der hat Mittel und Möglichkeiten, der hat Wege, die wir nie erahnen könnten, um sich zu verherrlichen. Und Gott sei Dank hat Dimitri diese Frustration ausgehalten. Gott sei Dank hat er sich nicht kleinkriegen lassen, sondern geglaubt an diesen Jesus. Und auch wenn er nicht verstanden hat, auch wenn er nicht begriffen hat, auch wenn er daran gelitten hat, hat er festgehalten an diesem Jesus Christus. Und das hat einen Unterschied gemacht im Leben von vielen Menschen. Ich möchte gerne uns in der nächsten Folie erinnern an diesen Gott. Das Bild ist ein bisschen kitschig, ich weiß, aber das soll uns nochmal so ein bisschen die Dimensionen deutlich machen. Weil wir manchmal, verzeiht mir, wenn ich das sage, aber weil wir uns manchmal vielleicht sogar häufiger zum Zentrum unseres Universums machen und wünschen, dass Gott um uns kreist. Er soll uns unsere Wünsche erfüllen, er soll uns helfen, wir möchten ein tolles Leben haben. Aber dass wir uns wieder neu bewusst machen, dass Gott das Zentrum des Universums ist und wir um ihn kreisen. Er ist Gott, nicht wir. Und das mal wieder einzugestehen und im Herzen vor ihm auf die Knie zu gehen und zu sagen, du bist Gott, ich bin's nicht. Das ist die Aufgabe, die wir als Christen, denke ich, haben eigentlich täglich. Und ich möchte nochmal so eine Analogie bringen. Im nächsten Bild sehen wir es. Eine Analogie, wirklich nur Bilder, die sollen was deutlich machen. Nochmal diese Dimension zwischen uns und Gott. Wenn unser Leben, wenn unser Verstehen, wenn unsere Lebenswelt so dieser Tropfen an diesem Grashalm ist, dann ist Gott im Vergleich dazu, sehen wir im nächsten Bild, das unendliche große Meer. Gott ist so viel größer, Gott ist so viel mehr, Gott ist so viel mehr, als wir jemals fassen könnten, dass wir uns demütig das eingestehen müssen, dass er Gott ist. Eine zweite Analogie vielleicht nochmal. Wenn unsere Lebenswelt dieser glimmende Streichholz ist, dieses Feuer und wir finden uns schon ganz schön hell und wichtig und toll und bedeutend und so, und dann ist Gott im nächsten Bild, dann ist Gott die Sonne, die über tausende von Kilometern Entfernung hier Licht und Leben schenkt. Gott ist so viel größer, als wir denken können. Und ich wünsche mir für mich in meinem Leben, dass ich das immer wieder begreife und zulasse. Dass ich staunen kann über ihn, so wie die Menschen damals. Wir lesen es in der nächsten Folie. Und Jesus ging mit seinen Jüngern weg an den See und es folgte eine große Menge von Galiläa und von Judäa und von Jerusalem und von Idumäa und von jenseits des Jordan und von der Gegend rings um Tyrus und Sidon. Eine große Menge. Da sie hörten, wie viel er tat, kamen sie zu ihm. Und er sagte seinen Jüngern, dass ihm wegen der Volksmenge ein Boot bereitgehalten werden sollte, damit sie ihn nicht drängten. Denn er heilte viele, sodass alle, die Leiden hatten, sich auf ihn stürzten, um ihn anzurühren. Und wenn die unreinen Geister ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien und sprachen, du bist der Sohn Gottes. Da ist nicht nur die Stadt, da ist nicht nur der Landstrich, da ist die ganze Region auf den Beinen. Da kommen sie aus den Nachbarländern, da kommen sie von überall her, um diesen Jesus zu sehen. Und diese Ekstase, diese Begeisterung, die ist so groß, dass sie mit einem Boot auf den See hinausfahren müssen, damit sie ihn nicht zerquetschen. Denn die Leute stürzen sich auf ihn, sie wollen seine habhaft werden, weil er heilte sie. Alle, die Leiden hatten, stürzten sich auf ihn. Und die Frage heute Morgen an dich ist die, wann hast du dich das letzte Mal auf Jesus gestürzt, um heil zu werden? Wann haben wir das letzte Mal gebetet und gefastet um ein Anliegen, weil es uns so wichtig war, dass wir wirklich ihm und ihm allein zugetraut haben, dass er die Veränderung schenkt? Und so oft machen wir unser eigenes Ding. So oft lösen wir unsere eigenen Probleme. Wir rufen die Versicherung an, wir gehen zum Arzt und das ist alles nicht verkehrt. Versteht mich nicht falsch. Aber wenn wir Gott verdrängen aus unserem Alltag, weil wir so viel Versicherungen und Ärzte und Psychotherapeuten und Seelsorger und Counselor und was auch immer haben, dass für Gott gar kein Raum mehr bleibt, dann fehlt da vielleicht was in unserem Leben. Wann hast du dich das letzte Mal auf Jesus gestürzt, um wirklich existenziell heil zu werden? Gibst du ihm deine Probleme, deine Lieblingssünden, die Dinge, die du seit Jahren vor dir herschiebst? Oder geben wir auf, kapitulieren wir vor uns selbst? Jesus ist größer. Und es ist faszinierend, dass die Dämonen, die ausgetrieben werden, schreien und bekennen, du bist der Sohn Gottes. Interessant ist in dieser Geschichte, da sind die einzigen, die Jesus als Gott bekennen, die Dämonen. Und die Menschen, die begreifen es manchmal nicht. Die Menschen haben immer wieder Zweifel und Fragen und ist das wirklich und kann das wirklich und verstehe ich nicht. Wäre dramatisch, wenn wir dieses Bekenntnis verpassen. Ich möchte uns noch ein Bild zeigen im nächsten. Manchmal leben wir unser Leben so, dass wir diese Hand voller Körner haben. Das, was wir mitbekommen haben, das sind unsere Möglichkeiten, das sind unsere Ideen, das ist unsere Kraft, die wir aufbringen können. Und wir möchten ein sattes, ein zufriedenes, ein erfülltes Leben leben. Und bleiben doch oft hungrig. Und wir klammern und wir halten fest und wir können nicht mehr teilen und abgeben. Wir sind auf uns fokussiert und versuchen mit unserer Hand voll Körnern irgendwie unser Leben zu meistern. Und so oft vergessen wir, wie wir es im nächsten Bild sehen, dass der Vater in der Scheune, und das sieht man ja auf dem Bild nicht ganz so gut, dass die Scheune voll ist, dass Gott alles hat, dass wir satt werden können, wenn wir zu ihm gehen. Aber wir wollen unser Leben gestalten mit unserer Hand voll Körnern. Lasst uns zum Vater gehen. Lasst uns erleben, dass das, was Jesus uns versprochen hat, ich bin gekommen, damit sie Leben haben, Leben in Fülle, dass diese Verheißung, dieses Versprechen wahr werden kann in unserem Leben. Das wird aber nur dann wahr, wenn wir Jesus in unser Leben lassen und nicht, wenn wir es selber nehmen. Jesus macht einen Unterschied. Und ich erlebe das so häufig, dass ich mit meiner Hand vor Körnern dastehe und wieder verzweifelt bin. Und manchmal lässt mich Jesus wirklich in die Scheune schauen, wo er mich beschenkt mit so viel Gutem. Ich möchte jetzt nicht von mir, sondern noch eine letzte Erfahrung erzählen von Freunden. Nee, noch nicht. Von Freunden. Und zwar, ich habe ein junges Paar kennengelernt vor einiger Zeit. Interessante Geschichte, war bei einer geistlichen Veranstaltung. Und wir sind ins Gespräch gekommen. Er ist im Osten aufgewachsen, in einer sehr dysfunktionalen Familiensituation. Hat eine krasse Karriere gehabt, so mit Schulabbruch und Drogensucht und Kleinkriminalität und etlichem Dinge, was man so machen kann. Und er ist tierisch abgestürzt. Er hat gemerkt, dass es so nicht weitergehen kann. Und er hat, ich würde es jetzt mal nennen, eine diffuse Gotteserfahrung gemacht. Als er so ganz tief unten war mit all dem Chaos, hat er gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann hol mich hier raus. Und er hat dieses Wunder erlebt, dass dieser Gott, auch wenn er ihn nicht genau kannte, ihn freigemacht hat von seinen Drogenproblemen, ihn zu einem neuen Leben die Kraft geschenkt hat. Und er hat sein Leben wieder in Angriff genommen, hat es versucht. Mit Höhen und Tiefen, ein Kind in die Welt gesetzt, die Frau nicht unbedingt an seiner Seite dauerhaft. Das war so, es war nicht alles rosig, aber er hat es irgendwie versucht. Und dann hat er nochmal so diesen Durchbruch zu Gott versucht zu wagen. Er hat die Bibel genommen und er hat versucht, Gott zu finden. Diesen Gott, den er schon erlebt hat. Aber diese diffuse Erfahrung hat nicht gereicht, dass er wirklich ein stabiles, ein gutes, ein zufriedenes Leben leben kann. Und er liest in der Bibel und er besucht christliche Gemeinden und er guckt sich das Ganze an und er will diesen Jesus kennenlernen. Das ist der Moment, wo diese junge Frau in sein Leben tritt. Über diese Plattform im Internet lernen sie sich kennen und er ist verblüfft, als er feststellt, dass als er so ein bisschen sagt, dass er Gott irgendwie sucht und dass er ihn kennengelernt hat und so, dass sie eigentlich gut Bescheid weiß. Mit Gott und der Bibel. Aber ihr Leben das in der aktuellen Situation nicht so wirklich widerspiegelt. Denn ihre Geschichte war folgende. Adventistenkind, Tochter eines Gemeindeleiters, alles super, den Freund, die Jugendliebe aus der Jugendgruppe geheiratet und der Traum war, ein Kind, eine Familie, ein Häuschen, ein ganz biederes, einfaches Leben, das war so ihr Lebenstraum, ihr Lebenswunsch. Aber das hat nicht so geklappt. Denn auch wenn sich am Anfang alles so positiv angelassen hat, hat sich der Kinderwunsch nicht eingestellt. Die ganzen Ärzte, und die haben alles versucht und es war gesundheitlich bedenklich zwischendurch auch für sie, die konnten nicht weiterhelfen. Und nicht nur deswegen, sondern auch wegen einiger anderen Probleme und auch anderer Frauen ist dann die Ehe zerbrochen. Er ist mit einer anderen abgehauen. Und sie war da, kinderlos und verlassen. Und ihr Traum, dieser legitime Wunsch nach einem guten Leben, der ist zerplatzt. Und sie war so fertig und so frustriert und so sauer auf Gott, dass sie Abstand brauchte. Von ihrer Familie, von dem Glauben, von allem, von Gott. Und sie hat so eine Zeit lang ein recht wildes Leben gelebt. Recht wildes Leben. Wollte es auch mal einfach mal durchziehen. Und in dieser Phase lernen sie sich da kennen über diese Online-Plattform. Und er, der eigentlich aus viel krasseren Verhältnissen kommt, erinnert sie oder macht sie darauf aufmerksam, dass da vielleicht was ist. Und sie weiß es eigentlich, aber will es nicht so wirklich wahrhaben. Aber dennoch, sie verweist ihn irgendwie auf den Hauptchannel. Wenn du schon damit dich befasst, dann guck wenigstens das. Und so lernen wir uns dann irgendwie kennen über einen Umweg. Ich war ein Jahr lang da bei ihm. Wir haben Bibelstunden gemacht, haben über Gott nachgedacht, über Jesus. Und nach einem Jahr sagt er mir, Christian, das ist alles schön und gut, aber ist aktuell nicht dran. So Entscheidung, Taufe, Jesus und so, das ist schwierig. Und das ist auch schon eine schwierige Dynamik, wenn da jemand will, aber der andere nicht so will und nicht so mitzieht und das eigentlich eher so von sich stößt. Auch mit den Verletzungen, die da sind. War schon ein bisschen traurig natürlich. Ich habe dann länger nichts gehört. Aber vor ein paar Wochen treffen wir uns. Und sagt, Christian, ich muss mit dir reden. Ich hatte erst gar keine Zeit, aber irgendwann haben wir es dann doch gemacht. Und sagt der Christian, sie ist schwanger. Sie ist schwanger. Da war nichts möglich. Alles probiert. Und sie ist schwanger. Und danach rede ich noch mit beiden, rede auch mit ihr und sage, weißt du was, Christian? Du kennst meine Geschichte. Du weißt, wie sehr ich diesen Traum geträumt habe und wie tief verletzt ich war. Aber Gott hat das Wunder getan. Und jetzt habe ich keinen Grund mehr, auf ihn sauer zu sein. So ganz anders, so viele Jahre später, so ein Umweg. Aber Gott macht dir einen Traum wahr. Und es ist interessant, was da gerade passiert. Sie orientieren sich, vielleicht heiraten sie sogar und auch die Taufe steht wieder im Raum und sie orientieren sich wieder Richtung einer Gemeinde irgendwo und wollen beide so das geistliche Leben wieder leben mit Jesus. Ist noch mittendrin, betet dafür, weiß nicht, wie es ausgeht, aber ich glaube, Gott hat da einen guten Weg mit ihnen und dass es gut ausgehen wird. Das ist, wenn wir auf diesen Vater vertrauen, der diese Scheune voll hat, dann brauchen wir keinen Hunger haben. Dann müssen wir nicht unsere Körner festhalten und verzweifeln, sondern wissen wir, dass Gott alle Mittel und Möglichkeiten hat. Und dann können wir auch warten, wenn wir mal warten müssen. Ein letzter Gedanke, dann ist es fertig. Und zwar, wenn wir mal wieder in dieser Frustration stecken, wenn wir mal wieder diese Spannung haben, ja, da ist dieser große Gott, aber hier ist mein elendes Leben und es geht gerade nicht weiter. Dann möchte ich uns heute nochmal daran erinnern, was wir sehen in der nächsten Folie, was wir in der Bibel lesen. Und da ist auch dieser Moment, wo es auch wieder zugespitzt, dort am Kreuz, genau auf diese Frage hinausläuft. Gott, bist du allmächtig oder bist du es nicht? Und die Leute provozieren Jesus, der da mit seinen zwei Verbrecherkollegen sozusagen da am Kreuz hängt, beziehungsweise er ist ja das Justizopfer und die beiden sind Schwerkriminelle. Und die Leute, die vorübergingen, beschimpften und verhöhnten Jesus. Nun, wenn du der Sohn Gottes bist, dann rette dich doch selbst und steig vom Kreuz herab. Die obersten Priester, Schriftgelehrten und Ältesten verspotteten Jesus ebenfalls. Andern hat er geholfen, höhnten sie. Aber sich selbst kann er nicht helfen. Wenn er wirklich der König Israels ist, dann soll er doch vom Kreuz herabsteigen. Dann werden wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, nun soll Gott zeigen, dass er zu ihm steht, indem er ihn verschont. Er hat ja behauptet, ich bin der Sohn Gottes. Und selbst die Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt waren, verhöhnten ihn. Da am Kreuz, da stellen sie wieder diese Frage. Die Menschheit, die permanent an Jesus zweifelt, permanent an ihm rumkritisiert, wo er permanent, obwohl er es beweist, nicht gut genug ist. Du kannst der Messias nicht sein. Und dort am Kreuz sagen sie, na, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann zeig doch mal, was du drauf hast. Dann löst das Problem, dann hilf dir selbst, dann wollen wir an dich glauben. Aber Jesus tut's nicht. Jesus hilft nicht. Jesus oder Gott hilft sogar seinem eigenen Sohn nicht an dieser Stelle, weil er einen größeren Plan hat. Weil auch wenn Jesus mit einem Wimpernschlag, mit einem Gedanken vom Kreuz hätte herunterkommen können, tut das nicht wegen dir und mir. Weil der Auftrag, den der Vater für den Sohn hatte, ein größerer war. Er hatte die Erlösung der ganzen Welt in den Blick. Und nicht nur die kurzfristige Beweisen durch ein Wunder, dass er Gott ist. Und wenn wir mal wieder da so in dieser Kreuzsituation sind, wenn wir uns mal wieder schlecht fühlen, wenn wir mal wieder diese Fragen haben, Gott, wo bist du denn jetzt? Und wenn du doch, und dann lass uns an Jesus denken. Denn Jesus mutet uns nichts zu, was er sich nicht selber zugemutet hat. Und manchmal müssen wir diese Frustration, manchmal müssen wir diese Zwischenzeit aushalten, damit wir durchdringen zu dem echten, zu dem wahren Leben. Denn die Antwort auf die Fragen, die sie da haben, hing eigentlich direkt vor ihnen. Die Antwort auf die Kritik der Menschen an diesem Jesus ist Jesus selbst. Denn, und das sehen wir in der letzten Folie, Gott wird Mensch in Jesus. Und das ist, jetzt ein paar Punkte, das ist unglaublich. Nein, eins zurück noch. Da kommen jetzt einzelne Punkte normalerweise. Ja, das ist unbegreiflich. Denn, schauen wir weiter, der grenzenlose Gott begibt sich in Fleisch und Blut. Der Allwissende wird ein unwissendes Baby. Der starke Gott wird ein schwacher Mensch. Der den Engel verehren, er lässt sich von seinen Geschöpfen verspotten. Der Allmächtige gibt sich der Ohnmacht am Kreuz preis. Der Ewige und Unendliche geht für uns Sünder in den Tod. Das ist die Antwort Gottes. Das ist die Antwort Gottes, die wir in der Bibel nachlesen können. Jesus ist die Antwort auf die Probleme dieser Welt. Er hat Sünde, Teufel und Tod dort am Kreuz besiegt. Und das ist das, was wir glauben dürfen. Das ist das, was wir glauben dürfen und an dieser Verheißung, an diesem Versprechen dürfen wir uns festhalten, wenn wir mal wieder in dieser Zwischenzeit sind. Ganz zum Schluss der letzte Bibeltext. Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu erlangen. Niemand kann es mir nehmen. Ich gebe es freiwillig hin. Ich habe die Macht, es hinzugeben und ich habe die Macht, es wiederzunehmen. Jesus ist nicht ein Opfer in dem Sinne, dass er sich nicht hätte helfen können. Jesus gibt bewusst sich selbst als Opfer. Er bleibt auch dort am Kreuz souverän. Und er bleibt auch souverän in den Lebenssituationen, die du nicht verstehst. Ich wünsche dir den Glauben daran. Amen. Ich möchte vielleicht noch beten mit uns. Stehen wir nochmal zu auf. Jesus, danke, dass du souverän bist, dass du so viel größer bist, als wir denken können, dass wir über dich nur staunen dürfen. In der Bibel, da ist es angedeutet, wie faszinierend du warst. Die Menschen, die wollten sich auf dich stürzen. Und Herr, schenke uns auch diese Begeisterung für dich. Dass wir uns auf dich stürzen, dass wir bei dir sein wollen, dass wir über dich staunen, dass wir über dich nachdenken, dass wir Zeit mit dir verbringen, dass wir dich in unser Leben lassen und dass wir erleben, dass du es veränderst. Herr Jesus, du lässt manchmal Frustrationen zu in unserem Alltag und manchmal ja, dauert es auch länger, vielleicht sogar wie beim Dimitri, der da 17 Jahre lang in der Hölle war. Aber Gott, schenk uns den Glauben daran, dass du einen größeren Plan hast, dass du ein Ziel hast mit unserem Leben, dass es Sinn gibt für all das, was geschieht, weil du mit uns bist und weil wir erleben dürfen, dass du größer bist als unsere Probleme. Herr, segne jeden Einzelnen, der jetzt hier ist. Hilf ihm und sie und ihr in den Herausforderungen und Problemen, in denen sie steht, dass, dass wir erleben, dass du kleine und große Veränderungen schenkst und auch manchmal Wunder tust, die den Unterschied machen. Aber lass uns auch glauben, wenn du sie nicht tust und schweigst. Danke dafür. Amen.